Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Ja, ich habe es gesagt, der Predigtext, der ist eine Herausforderung. Wir haben Passionszeit, es gibt immer diese Zusammenhänge oder oft zwischen den Vorgeschichten des Alten Testamentes und den endgültigen Offenbarungen des Neuen Testamentes. So einen Zusammenhang haben wir hier heute auch. Und wenn ich den Text lese, dann werden Sie von vornherein selber wissen, wie schwierig das ist. Denn ich glaube, niemand hört diesen Text ohne, freundlich gesagt, ins Grübeln zu kommen. Er steht im ersten Buch Mose in Kapitel 22. Ich lese die Verse 1 bis 19. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit den Eseln. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und die beiden gingen miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und die beiden gingen miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb da selbst. Eine grausame Geschichte. Und völlig egal, wie viele Bücher man dazu liest und was man für kluge Kommentare von klugen Theologen liest, sie bleibt grausam. Und es gibt Aspekte an dieser Geschichte, bei allem, was ich selber gelernt habe und an allen klugen Gedanken, die ich mir machen kann, die bleiben grausam. Und da komme ich nicht von weg. Was ist das für ein Gott, der eine solche Probe sich ausdenkt? Es wird am Anfang ganz klar gesagt, Gott versuchte Abraham. Das ist sozusagen der biblische Hinweis darauf, dass Gott es am Ende nicht dazu kommen lassen wird, sondern dass es für Abraham eine Probe sein soll, ein Test. Wir als Lesende sollen das wissen. Abraham weiß es nicht. Wie lässt man sich so einen Test einfallen? Und sagt noch dazu, dein einziger Sohn, den du lieb hast. Und Abraham, er bleibt mir auch völlig rätselhaft. Kein Widerwort. Nicht ein Versuch, mit Gott zu verhandeln. Nicht einmal der Gedanke, nee, ich nehme mir meinen Sohn und hau ab, soll er doch machen, was er will. Nix. Er steht auf, er nimmt sich, was er braucht und geht los. Nicht ein Moment des Zögerns. Und dann der arme Isaak. Im Kapitel vorher ist er gerade erst geboren worden. Die Geschichte macht uns deutlich, es sind seitdem einige Jahre vergangen. Er kann laufen. Er kann das Holz selber tragen und er ist gescheit genug, um zu erkennen, dass da etwas fehlt, nämlich das Schlachtopfertier. Und er fragt seinen Vater danach. Er ist kein winziges Kind mehr, das nicht versteht, was passiert. Im Gegenteil. Er muss erleben, wie sein Vater ihn fesselt, ihn auf das Holz legt und das Messer zückt, um ihn zu schlachten. Ich sage Ihnen, wenn ich Isaak gewesen wäre, ich wäre nicht mit meinem Vater zurückgegangen. Ja, und völlig unerwähnt, die Mutter spielt in dieser Geschichte überhaupt keine Rolle. Direkt im Kapitel danach wird erzählt, dass Sarah stirbt. Direkt anschließend. Es gibt eine alte jüdische Erzählung, die nun nicht biblisch ist, die die Geschichte von ihrem Tod genauer erzählt. Nämlich als Abraham nach Hause kommt und ihr erzählt, was gewesen ist, schreit sie 7-mal und stirbt dann. Und wer diese Geschichte liest, der kann sich vorstellen, dass es so gewesen sein kann. Könnte. Es ist alles wirklich zum Fürchten. Und ja, genau darum geht es. In Vers 12 steht sozusagen als das Ziel dieses Tests: Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Es geht um die Gottesfurcht. Die regelmäßiger Gottesdienste mit mir erleben und die Psalmen mit mir immer sprechen im Wechsel, die wissen, dass in den Psalmen das ja oft kommt. Da ist oft die Rede davon, dass wir Gott fürchten sollen. Und die wissen auch, dass ich beim Lesen dieser Psalmen da nie fürchten sage, sondern immer achten. Gott achten. An dieser Stelle kann man das nicht austauschen. Hier geht es nicht einfach nur um Achtung, um Respekt, sondern hier geht es tatsächlich um Furcht. Wir sollen Gott fürchten, achten, respektieren, in einer Art und Weise, wie es hier von Abraham vorgemacht wird, die uns so völlig unbegreiflich bleibt, damit es nicht zum Mord am eigenen Kind kommt. Das scheint absurd. Aber wir kennen und wir wissen, dass das Alte Testament schonungslos darin ist, uns vor Augen zu führen, wie wir Menschen sind. Da gibt es kein Vertünchen. Da gibt es keine Barmherzigkeit mit uns, die wir das lesen, sondern uns wird die Realität vor Augen geführt. Isaak ist das Kind, auf dem die ganze Verheißung Gottes lag. Wenn Isaak in diesem Moment getötet worden wäre von seinem Vater Abraham, wäre die Verheißung Gottes für diese Welt am Ende angekommen. Sie wäre nicht weitergegangen. Das will Gott nicht. Er will es nicht. Und deswegen führt er Abraham vor: Halte das, was ich dir sage, halte dich dran, bis in die letzte Konsequenz. Nur so kann mein Wille in dieser Welt Wirklichkeit werden. Und genau dafür soll dieses Kind so viele Nachkommen bekommen, wie du es dir kaum vorstellen kannst, wie es Sand am Meer gibt, um stellvertretend in dieser Welt Gottes Willen zu leben. In dieser Nachfolge stehen wir. Wir denken das immer sehr einfach aus Volk Israel bezogen. Aber wenn wir ernst nehmen, dass der Jude Jesus, der aus diesem Volk kommt, unser Christus ist, der uns den Weg Gottes offenbart hat, dann hat er uns eben mit hineingenommen in genau diese Verantwortung, stellvertretend in dieser Welt, in der alles andere als Gottes Willen herrscht, Symbole dafür zu setzen, Zeichen dafür zu setzen, dass es doch möglich ist, gegen die Grausamkeit der Welt seinen Willen zu leben. Das ist Aufgabe des Volkes Israel. Das ist Aufgabe aller, die sich in der Nachfolge Jesu Christi sehen. Und wenn wir darüber diskutieren, ob wir am Volk Israel das Umsetzen dieses Willens Gottes erkennen können, heute in dem, was passiert, dann müssen wir uns eben auch selbst fragen, ob wir es besser machen. Dieser Text ist von einer Ernsthaftigkeit, die auch durch die Aktualität belegt ist, bewiesen wird. Diese Verheißung, die auf Isaak liegt, sie ist unsere Verantwortung. Ja, und Kinder dieser Welt sterben bis heute massenhaft, weil niemand den Schrei Gottes hört: Halte ein. Es sind 40.000 Kinder, die jeden Tag am Hunger sterben. Jeden Tag. Überall in der Welt gibt es Kinder, die auf Müllkippen hängen und versuchen, etwas Essbares zu finden. Es sind Kinder, die auf Plantagen und in Bergwerken sich bis heute zu Tode arbeiten. Und es sind Kinder, die in den Kriegen dieser Welt verheizt werden. Und wir schaffen es nicht, dem Einhalt zu gebieten. Und die Kinder, die im Mittelmeer ertrinken, die retten wir auch nicht. Es sind alles Kinder, die sterben, weil Menschen den Schrei Gottes, halte ein, nicht hören. Und die einzige Hoffnung, die wir haben, die hat uns Gott eben darin gegeben, dass er den letzten Schritt keinem von uns Menschen zumutete, sondern selbst übernommen hat. Um die Brücke zu bauen dahin, dass es doch eine Rettung gibt, dass es auch für die, die in dieser Welt kein Heil finden, bei Gott letztlich ihr Heil finden sollen, diese Brücke, die baut Gott selbst. Dafür lässt er seinen Sohn sterben und verlangt von keinem Menschen, dass er das tun muss. Und auch das bleibt uns oft rätselhaft genug. Und wir fragen uns, warum diese Grausamkeit? Und die Geschichte des Alten Testamentes, sie fragt uns: Und wo ist eure Grausamkeit? Warum klagt ihr Gott als grausam an und seht nicht die Grausamkeit dieser Welt? Die Verantwortung aus der Verheißung, die auf Isaak liegt, sie liegt in dieser Welt. Sie liegt auf uns allen. An einem Tag wie heute muss ich das sagen, sie liegt auch auf den Presbyterinnen und Presbyter. Die Verantwortung für das ewige Heil, sie liegt bei Gott. Er hat es geschaffen, er hat es so geschaffen, dass es nicht zu zerstören ist. Aber wenn wir davon ein Stück auf diese Erde holen wollen, wenn wir diese Welt um das, was Gott uns da eröffnet hat, besser machen wollen, dann liegt diese Verantwortung hier eben bei uns, das in unserem Alltag umzusetzen. Gott hat da seinen eigenen Sinn. Er ist da tatsächlich eigensinnig. Und er bleibt uns in vielem fremd. Und manchmal, wenn wir da genau drauf schauen, dann finden wir ihn zum Fürchten. Und nicht alles, auch mir nicht, leuchtet wirklich ein. Aber es bleibt eben immer die Herausforderung, bevor wir Gott dafür anklagen wollen, seine Frage zu beantworten, wie sieht es denn bei uns selbst aus, in unserer Wirklichkeit? Gott, schaffe mir Recht. Das haben wir mit dem Psalm 43 gebetet. Wir wollen von Gott, dass er für uns Recht schafft. Wie viel Recht schaffen wir für die Menschen? Wie viel Recht schaffen wir für die Kinder dieser Welt? Es ist ein sehr, sehr ernsthafter Text. Und dieses Unverständnis darüber, dass Abraham ohne jedes Widerwort tut, was Gott von ihm verlangt, es ist genau die Herausforderung, vor der wir stehen. Können wir einfach Gottes Willen tun, ohne mit ihm zu handeln, ohne mit ihm irgendwelche Abmachungen treffen zu wollen, damit wir tatsächlich komplett bei seinem Willen bleiben und nicht doch für uns es ein bisschen angenehmer und einfacher machen wollen, mit all den Folgen, die das für andere in der Welt bedeutet. Ich habe es am Anfang gesagt, ich weiß, ich mache es Ihnen schwer, ich mache es mir selbst aber auch schwer, aber das gehört eben zur Passionszeit dazu. Wenn wir diese schweren Gedanken uns nicht machen wollen, dann wird auch nichts aus dem fröhlichen Feiern von Ostern. Gottes Auferstehung, sie hilft uns nur da, wo wir aufstehen gegen das, was wie selbstverständlich und als Naturgesetz in dieser Welt für viele das Leben zur Hölle macht. Diese Ernsthaftigkeit bleibt. Und ich hoffe, dass wir möglichst oft, Sie, ich, wir alle, diesen Schrei Gottes hören. Halte ein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.